Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Andreas Zemisch. Herzlich willkommen an Herrn Dr. Siegfried Atteneder. Herr Atteneder leitet das Institut für Architektur an der Universität in Linz. Und dazu kommen wir noch, ist ein Base-Habitat-Studio-Leiter. Wir werden im weiteren Laufe des Gesprächs jetzt, weil wir in Oberösterreich per Du sind, sich dafür die einladen, das zu teilen, wie du dich kurz vorstellen willst.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einleitung. Da steckt schon alles drin, was ich jetzt gerade bin. Vielleicht noch ein bisschen persönlicher Hintergrund. Ich bin im Mühlviertel geboren und aufgewachsen. Bin dann zum Architekturstudium nach Linz gekommen. Das heißt, ich habe selber da studiert, wo ich jetzt unterrichten darf. War sehr viel international unterwegs und bin dann wieder zurückgekommen. Zuletzt Doktorat gemacht in London. Bin jetzt wieder zurückgekommen und seit 2017, 18 eben wieder an der Kunstuni. Und ich freue mich riesig, dass ich wieder an meine Alma Mater zurückkehren konnte.
Sigi, in meiner Vorabrecherche habe ich gesehen, wenn es denn stimmt, dass du für den Human-Centered-Ansatz stehst. Stimmt's? Und magst du uns erklären, was das beinhaltet?
Grundsätzlich bin ich ein bisschen skeptisch, was so Kategorien betrifft, weil man das sehr schnell irgendwo in eine Ecke gestellt wird oder sich selber stellt. Aber klar, Human-Centered, mit dem kann ich auf jeden Fall was anfangen und dafür stehe ich persönlich, aber auch wir als Architekturinstitut. Das ist kein Rocket Science, das heißt einfach nur, dass wir die Menschen in den Vordergrund stellen möchten und alles, was wir tun, was wir entwerfen, was wir letztendlich auch bauen, sollte dieser Prämisse unterstellt sein. Das heißt, wir möchten gerne eine Architektur für die Menschen machen, damit es ein lebenswertes Leben für so viele Menschen wie möglich gibt.
Für so viele Menschen wie möglich. Und dann eins werfe ich noch mit ein, dann höre ich auf damit. Ich habe gelesen, Architektur für alle und nicht nur für 1% der Weltbevölkerung, die sich das vielleicht leisten können, riesige Bauten, sonst irgendwas, Architektur für alle. Kannst du das visualisieren? Was ist da drunter zu verstehen? Leistbar? Oder ja, was ist Architektur für alle?
Ja, genau. Also wir stehen in Linz an der Kunstuni für eine Architektur, die vielleicht nicht so eine marktschreierische Architektur ist, die nicht fancy Formen und Strukturen oder irgendwelchen Formalismen anheimfällt. Wir stehen für eine Architektur, die das Leben von Menschen, idealerweise von allen Menschen, verbessert. Und das heißt ganz konkret, dass wir uns einfach um die Lebenssituationen der Menschen kümmern. Was betrifft die Menschen? Welche Sorgen haben sie? Welche Dinge fehlen? Und unsere Architektur zielt darauf ab, dass wir das mit Mietarchitektur verbessern möchten. Und das heißt eben, dass wir nicht eine Star-Architektur prägen mit irgendwelchen Ikonen. Das gehört auch zur Architekturgeschichte, das gehört zur Architekturvermittlung auch dazu. Aber die Architektur, die wir praktizieren und die wir so sehen, die ist viel breiter gefasst. Wir möchten jetzt, wie gesagt, nicht einzelne Objekte,
Also nicht wie der Eiffelturm, der dann für Paris steht und ein Denkmal praktisch ist, sondern...
Genau. Wie gesagt, das hat alles Platz im Kanon und ist natürlich Teil der Architekturgeschichte und wir sagen nicht, dass es sowas nicht geben soll, aber unsere Auffassung ist, wir möchten das Leben der Menschen verbessern und das ist unser Ansatz und deswegen auch dieses Human-Centered, wenn man so möchte.
Danke, ja. Also keine Denkmalsetzer, eher Problemlöser. In die Richtung vielleicht, womit verbessern wir oder ihr denn jetzt tatsächlich aktuell die Lebensqualität durch Begrünung von Fassaden oder?
Ja, ich meine, das ist ein sehr spezifisches Beispiel, aber das kommt natürlich auch vor oder das kommt in unserer Lehre vor. Aber womit wir sie verbessern, die Lebensqualität oder die Umstände, also das fängt damit an, dass wir Architektur viel breiter sehen, als einfach nur ein schönes oder funktionales Objekt irgendwo hinzusetzen. Und wenn ich sage, wir denken das breiter, dann betrifft das zum Beispiel einen Bereich, der bei uns jetzt ausgebaut wurde, wie Baukultur. Das heißt, die Architektur und das alles, was so drumherum noch dazugehört, da reden wir von Mobilität, da davon, wie verbringen wir unsere Freizeit, wie möchten wir wohnen, wo gehen wir arbeiten, wie gehen wir arbeiten und das alles zusammen, also diese Themen auf einem viel größeren Maßstab, wie sind die Regularien, ja, ganz aktuell zum Beispiel, könnten wir uns darüber unterhalten, ob nicht die diversen Normen und Vorschriften schon ein bisschen überbordend sind und dass der Wohnbau zum Beispiel deswegen so teuer ist und wir uns überlegen könnten, ob man das nicht ein bisschen reduziert und sich aufs Wesentliche konzentriert. Also die Architektur, die wir unterrichten, die wir lehren, die wir mit unseren Studierenden gemeinsam entwickeln möchten, ist eine, die den Leuten, den Menschen dient, die die Lebensumstände verbessert. Und da gehören ganz viele verschiedene Aspekte dazu. Vielleicht, weil du es vorhin schon angesprochen hast, meinen Bereich Base Habitat.
Ja, bitte.
Wo es schwerpunktmäßig darum geht, dass wir nennen es regenerative Baustoffe oder auch Techniken, uns anschauen genauer, weil im Laufe der Geschichte der Menschheit hatte zum Beispiel Behausung oder eben die Art und Weise, wie man Architektur gemacht hat, immer damit zu tun, wo ist das jetzt? Es gab immer einen regionalen Kontext. Man hat Baustoffe verwendet, die unmittelbar in der Nähe abgebaut werden konnten. Man hat Techniken verwendet, die genau für den Klimaraum, für die Wettersituation, die es dort gab, adäquat waren. Und im Laufe der Geschichte, der Architekturgeschichte, haben wir uns nicht zuletzt wegen der Moderne, vielleicht können wir dann nachher noch drüber sprechen, haben wir uns ein bisschen von dem entfernt, weil plötzlich war alles weltweit überall immer verfügbar. Ich spreche von Beton, Zement, Eisen und so weiter. Und auf einmal fand eine Gleichmachung statt, die es vorher in dieser Form nicht gegeben hat. Und was wir jetzt sagen bei Base Habitat ist, lasst uns schauen, welche Baumaterialien, welche Techniken gab es regional verteilt, egal wo auf der Welt.
Was ist denn das hier bei uns in Oberösterreich? Holz oder was?
Zum Beispiel wäre das in unserem Fall auf jeden Fall Holz. Ich meine, wiederum, ich komme aus dem Müllviertel, habe ich schon erwähnt.
Ja.
Also da gibt es viele der sogenannten Steinbloßhäuser. Das heißt, da hat man einfach von Natur aus mit Granit gebaut, weil es den halt überall gab.
Aha.
Ein Baustoff, der fast weltweit verfügbar ist, wäre noch Lehm zum Beispiel. Also wir haben speziell im Donauraum, dann Richtung Niederösterreich runter, aber auch in Oberösterreich, südlich der Donau hauptsächlich, haben wir Bauernhäuser, alte Gebäude, die sind 400-500 Jahre alt, die mit Lehm oder zum Teil mit Lehm gebaut wurden.
Und das könnte man jetzt wiederbeleben.
Das könnte man nicht.
Oder
nur, man tut es und es funktioniert tadellos. Und jetzt sind wir vielleicht wieder bei den Vorzeigeprojekten, über die wir vorher gesprochen haben, so Ikonen. Und da gibt es schon durchaus Projekte, die so Modellcharakter haben. Alnatura in Deutschland zum Beispiel, Ricola kennen wir, kennen alle die Kräuterzuckerl, die mit Stampflehm zum Beispiel große Firmenareale, Produktionshallen gebaut haben.
Weil das war jetzt, wie du zum Sprechen begonnen hast, in mir ist abgelaufen, ein Schalter oder hat sich umgelegt, ist sofort Afrika-Lehmbauten. Sind die dort up-to-date mit ihren Bauten? Ist das architektonisch gegebenenfalls durchaus etwas, von dem wir auch profitieren und lernen können?
Natürlich können wir was lernen davon, aber das hat mit der Problematik zu tun, die ich vorher schon angesprochen habe. Durch die, wenn wir jetzt bei Afrika sind, durch die sogenannte Entwicklungszusammenarbeit oder früher hieß es noch Entwicklungshilfe, wurde natürlich auch unser moderner, wenn man so möchte, unter Anführungsstrichen, Lebens- und Baustil exportiert. Jetzt haben wir zu denen gesagt, wenn ihr modern sein möchtet, wenn ihr up-to-date sein möchtet, dann müsst ihr mit Beton bauen. Und somit sind alle diese Technologien, diese Materialien alle verschwunden. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die Menschen das aufgenommen haben. Ja, wir sprechen jetzt von 3-4 Generationen. Und das, was sie immer konnten, was adäquat und angepasst an die Region war, dass das verschwunden ist. Und die sagen, wir möchten genauso bauen und genauso leben wie ihr, weil das ist modern. Und im Zuge dessen haben wir alles das verloren, was wir eigentlich schon konnten als Menschheit, nämlich mit den Ressourcen umzugehen, die vor der Haustür liegen. Und der Lehm ist ein ganz tolles Beispiel, weil den gibt es, wie gesagt, fast überall auf der Welt in verschiedenen Formen. Ist nicht immer das Gleiche, aber man kann ganz viel damit bauen.
Braucht's da dafür besondere Statiküberlegungen? Ich bin jetzt ein kompletter Laie in der Richtung, ja. Ich denke, Lehmbauten und das auch soll ja auch länger halten, auch nachhaltig sein. Nutzt ihr da die KI für Statikberechnungen oder ist das, wie darf man das vorstellen?
Nee, die KI ist wieder ganz ein eigenes Thema, das hat jetzt nicht unmittelbar oder nicht ausschließlich mit Statik zu tun. Aber das, wie soll man sagen, der Gedanke, dass der Lehm statisch schlechtere Eigenschaften hätte, den kann man gleich einmal wegtun. Es gibt beispielsweise im Jemen 11-geschossige Stampflehmhäuser, die stehen seit Hunderten von Jahren, da passiert nichts. Und das insofern kann, ingenieurstechnisch kann man das ganz leicht auflösen und das ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, es kommt darauf an, welche Technik ich verwende. Es gibt verschiedene Aufkommen. Stampflehm ist eines, da braucht es ein bisschen Schotter dabei. Man kann auch Ziegel, wir sind ein Ziegelland, auch man kann zum Beispiel Ziegel nicht brennen und die Rohlinge lassen und die Ziegel vermauern. Das ist alles statisch überhaupt kein Problem. Es kann sein und wird sein, dass man vielleicht größere Mauerstärken zusammenbringt, aber statisch, das statische Argument ist kein Argument, das nicht zu machen. Gut. Und es wird ja auch gemacht, wie gesagt.
Gut. Bevor ich in dem Thema vielleicht der Denkmäler noch ein bisschen weitergehe, trotzdem nur eine Frage. Du hast vorhin gesagt, wir sind da und kommen zu Beton. Ja? Für mich als Nutzer oder als Betroffener, ich laufe vorbei, hier am Weg zum Studio, an Parkhäusern, an Bushaltestellen, an sonstigen, die mir richtig wehtun. Ja?
Innerlich. Mir auch.
Dir auch. Kann man das verhindern? Wird man davon vielleicht auch als Universität in Linz von der Stadt mit eingebunden in Projekte? Gibt es da Ideen oder ist es gesetzt für die nächsten 20 Jahre, dass die Dinge so ausschauen, wie es ausschauen?
Naja, das ist eine vielschichtige Geschichte. Also jetzt auf der prozessualen Ebene, wir sind dran und dabei versuchen mit der Stadt die eine oder andere Kooperation zu machen. Wir sind noch nicht ganz so weit, dass es einen Automatismus gibt, dass wir jetzt gefragt werden, wenn gewisse Projekte anstehen. Nichtsdestotrotz arbeiten wir sehr, sehr viel in und mit der Stadt. Das heißt, wir haben ja, also unser Zentralfach, wenn man so möchte, ist der Architekturentwurf. Und da beschäftigen wir uns fast jedes Semester, ist eines von 4 oder 5 Entwerfen, hat mit der Stadt Linz zu tun. Das heißt, wir suchen uns eine Baulücke oder wir suchen uns irgendwo einen Raum oder einen Bestand, mit dem man arbeiten kann. Insofern, ja, wir setzen uns mit der Stadt auseinander und hoffen, dass das auch im Rathaus noch ein bisschen mehr ankommt und freuen uns drauf. Aber jetzt auf die Frage dieser Funktionsbauten. Ja. Wir sind natürlich schon der Meinung, dass man jeden Gebäudetyp architektonisch so gestalten kann, dass er ansprechend ist, dass er beim Vorbeigehen nicht auf unangenehme Art und Weise ins Auge springt, weil Architektur sagt nicht, ich beschäftige mich nur mit einer gewissen Kategorie von Gebäuden. Also das ist einmal so, man kann jedes Gebäude, jedes Ensemble gestalten, so dass es architektonisch ansprechend ist.
Wie viele Studentinnen und Studenten sind denn im Moment in Linz mit dem Thema Architektur und bei dir beschäftigt?
Wir haben circa 150 Studierende, das variiert ein bisschen, weil wir verschiedene Lehrformate haben, die nicht permanent angeboten sind, aber so 150, 180 ist die Zahl, die wir jetzt gerade haben. Wobei man dazu sagen muss, wir sind sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Ich habe die damals noch Abteilung, jetzt Institut, 2018 übernommen von Professor Kneiger. Da war es ungefähr die Hälfte, was jetzt so Parameter Studierendenzahl, Anzahl der Professuren, Anzahl der Lehrenden betrifft. Und wir haben uns eben in den letzten 7 Jahren verdoppelt. Und der Trend hält weiter an. Wir haben einen unglaublichen Zuspruch. Als Kategorie noch, wenn es um Zahlen geht, kann ich noch nennen, dass wir letztes Jahr 130 Bewerbungen hatten. Im Unterschied zu technischen Universitäten haben wir ja den Luxus, dass wir uns unsere Studierenden selber aussuchen können. Das heißt, wir haben Zulassungsprüfungen. Das heißt, es braucht nicht nur eine Matura oder ein Abitur.
Sind das in der Regel Österreicherinnen und Österreicher oder sind das internationale Menschen, junge Menschen, die nach Linz kommen?
Genau, wir haben verschiedene Programme. Im Bachelorbereich sind wir eher im österreichischen Feld zu Hause. Beim Master ist es schon internationaler, speziell in meinem Bereich bei Base Habitat gibt es, würde ich einmal sagen, deutschsprachiger Raum, sehr viele Kolleginnen aus Deutschland, aus der Schweiz. Aber wir haben auch internationale Leute, wo es einfach Partnerschaften gibt, mit Baltikum zum Beispiel, mit Frankreich, wo es eine sehr gute Achse gibt. Und dann gibt es noch einen postgradualen Bereich bei Base Habitat, der ist wirklich komplett international. Da sprechen wir von Chile bis Taiwan und Finnland bis Südafrika, wo die Leute herkommen.
Spannend, ja. Spannend. Du hast gesprochen darüber, dass du auch international dich ausgebildet hast an internationalen Städten. Meine Frage ist schon in die Zukunft projiziert. jetzt in 20, 30 Jahren, wenn Studentinnen und Studenten, die bei dir gelernt haben, etwas gebaut haben, wird man die erkennen? Wird man Gebäude erkennen? Sind es dann Holzgebäude? Ich überspitze es ein bisschen zu. Oder unterstützt du einen gewissen Stil? Oder ist da jeder, der studiert, sein eigener Künstler in dem Sinn? Oder gibt's wie nach Malen nach Zahlen irgendwie auch Vorgaben?
Mhm. Ja, das dockt wieder ein bisschen an die Frage an der Architekturikonen, ne? Mhm. wo wir eben sagen, natürlich, das hat seine Berechtigung und das wird es auch immer geben und ist auch gut für die Architektur, aber wir lehren auf jeden Fall keinen Stil. Also wir wollen nicht, dass da irgendein Formalismus dahinter steckt, dass man weiß, aha, das ist die Linzer Schule. Das wollen wir überhaupt nicht, weil das würde ja dem widersprechen, was ich vorher gemeint habe, nämlich, dass es eine Disziplin ist, die die Lebenssituation der Menschen verbessert. Wo auch immer das ist, das kann in Linz genauso sein wie irgendwo im globalen Süden. Und da würde ich mir halt, ja, diese 20, 30 Jahr Perspektive, da würde ich mir halt vorstellen, dass zum Beispiel, wenn man durch Linz geht, ja, jetzt ja. auf deine Frage von vorhin bezogen, und man merkt, das ist ein angenehmer, eine proportional angenehme Situation vom Maßstab her, das ist fußgängerfreundlich, da kann man mit dem Fahrrad herumfahren, das ist grün, ja, auf die Fassade bezogen, aber nicht nur. Das wäre zum Beispiel etwas, das ich mir vorstellen könnte. Da gibt's belebte Stadtviertel, da gibt's belebte Stadtteile, wo sich gut Gemeinschaft leben lässt, wo man zusammenkommt. Ja, da gibt's zum Beispiel dieses Konzept der 15-Minute-City, also der 15-Minuten-Stadt, wo es heißt, dass man innerhalb von 15 Minuten vom Wohnort aus alle relevanten, alle wichtigen Bereiche erreichen kann.
Ist das schon umgesetzt mit diesen 15 Minutes?
Ja, klar, da gibt es Städte, die sind besser darin und dann gibt es andere, die sind nicht so gut.
Magst du uns eine verraten, die besser als Linz vielleicht?
Ja, ich meine, Linz ist gar nicht, also die europäischen Städte sind insgesamt gar nicht so schlecht, was das betrifft. Turin, Mailand, Norditalien zum Beispiel. Aber natürlich schauen wir immer ein bisschen neidvoll Richtung Skandinavien. Kopenhagen ist immer ein tolles Beispiel, aber Amsterdam auch, wo diese Dinge umgesetzt sind und die Architektur, weil das war ja deine Frage, die kommt dann, die steht nicht, die drängt sich nicht in den Vordergrund und sagt, hallo, hier bin ich, schaut mich an, sondern das ist eben, ich weiß nicht, wie fußballaffin du bist, aber das ist der Schiedsrichter, der nicht auffällt, dann hat er seine Sache gut gemacht.
Ja.
Und die Architektur, die muss auch nicht immer schreien, schau mich an, da bin ich. Um ihre Sache gut zu machen. Und das wäre sowas, das könnte ich mir schon vorstellen, dass man das an dem einmal ablesen kann.
Und du nimmst Bezug auf eingangs gestellte Fragen, dann erlaube ich mir das jetzt auch noch einmal zurückzuspringen. Mit diesem Architektur für 1% der Weltbevölkerung magst du jetzt nicht unbedingt. Mir fällt als interessierter Mensch dazu ein, habe ich mir gerade aufgeschrieben, Tiny Häuser und Ferienhäuser, hat das was mit Architektur zu tun oder sind das Baustoffhandelgeschichten?
Naja, da kennst du dich schon ziemlich gut aus, wenn du in diese Richtung redest. Natürlich müssen wir, also die Immobiliengeschichte, und das hat mit Architektur zu tun, war in den letzten, Jahrzehnten die Methode, um Geld zu verdienen. Ne? Da wurde unglaublich viel Geld verdient, bauen. Und mit der Art von Architektur oder mit der Art von räumlicher Entwicklung wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Insofern ist das ein Aspekt, der uns nicht so gut zusagt. Und jetzt habe ich die Frage vergessen, die du eigentlich gestellt hast.
Tiny Häuser, weil das leistbar ist, aus meinem Gefühl heraus.
Genau.
Wie weit ein Tiny House, irgendwo kann ich das noch architektonisch irgendwie bezeichnen oder fassen?
Ja, ja. Na, man kann natürlich sich auch architektonisch mit dem Thema Tiny House beschäftigen, aber Tatsache ist halt, dass das aus einem wirtschaftlichen Interesse heraus entsteht. Ne? Wenn die Leute keinen adäquaten Wohnraum mehr haben, dann muss ich irgendwie was wieder verpacken und neu betiteln und ein neues Konzept erfinden, das wiederum verkaufbar macht. Ja. Und da sträuben wir uns ein bisschen dagegen. Ne? Also, und das ist aber wiederum komplex, weil gleichzeitig sehen wir auch, dass wir Menschen zum Beispiel immer mehr Wohnraum brauchen. Ja, also als ich geboren wurde, 1971, ich glaube, da waren wir irgendwo bei 20 Quadratmeter pro Person, die an Wohnraum zur Verfügung waren. Jetzt sind wir bei 45. Das heißt, es hat sich mehr als verdoppelt. Mhm. Und wenn man jetzt das weiterzeichnet, dann kommen wir irgendwo hin, wo wir einfach nicht mehr genug Wohnraum zur Verfügung haben.
Mhm.
Und das ist dann wieder schon ein Thema, mit dem wir uns sehr, sehr ausgiebig beschäftigen. Zum Beispiel fällt mir in dem Zusammenhang ein, die ganze Thematik um das Einfamilienhaus. Ne? Das ist immer noch so Wunschgebilde von ganz vielen Menschen, nicht nur in Österreich, sondern international. Und das sehen wir natürlich schon sehr, sehr kritisch, weil wir sehen, was das erstens für Kosten verursacht. Du brauchst Kanal, du brauchst Straßen, du musst das alles erschließen. Wir versiegeln den ganzen Boden und am Ende wohnt eine ältere Frau dort, weil wir Männer, wir schauen nicht auf unsere Gesundheit und sterben früher. Dann lebt eine alte Frau, muss sich auf 200 Quadrat oder muss sich um 200 Quadratmeter kümmern. Und die jungen Leute, die irgendwo in der Stadt sind, haben keinen Platz zum Wohnen. Das heißt, es ist oft auch eine Frage der Verteilung, der Organisation und nicht, wir müssen immer noch mehr und noch mehr und noch mehr bauen.
Sicher, wir haben uns im Vorfeld vor diesem Gespräch, wir haben uns ja bis heute nicht gekannt, einmal ausgetauscht und da habe ich festgestellt, dass man ja stundenlang drüber sprechen könnte, was für mich als Fragender liegt auch die Kunst jetzt darin, das so knapp wie möglich zu halten heute. Und deswegen eine Frage mit Leistbarkeit und rein als Konsument vom Architektur für mich, ja, so wie auch nicht alles über Wein weiß, aber mir guter Wein schmeckt. Ich war zuletzt mal in Valencia und bin da mit meiner Frau durchgelaufen und da hat ein Herr, korrigier mich, Calatrava, Stadtteile entwickelt, die mir wirklich den Atem genommen haben. Es hat sehr kostspielig ausgeschaut. Und was hältst du davon? Sind das, beeindrucken dich diese Gebäude auch? Positiv?
Beeindrucken tun sie mich schon, natürlich. Also eine gewisse Faszination an ingenieurbaulichen Dingen gibt es natürlich auch bei mir. Aber ich würde jetzt dann vorsichtig sein, eben aufgrund der Definition, die ich jetzt schon abgeliefert habe, das als Architektur zu betiteln. Ne? Das ist eine sehr skulpturale Architektur, die natürlich gerade im Hinblick auf Tourismus, darauf attraktiv zu sein, Leute anzuziehen, ihre Funktion erfüllt. Aber im Sinne dessen, was ich jetzt schon ausgeführt habe, dass wir Architektur als etwas sehen, eigentlich ein Grundnahrungsmittel, wenn man so möchte, weil du das Wort Konsument verwendet hast. Ne? Also ich glaube ja, das Problem mit Architektur ist ja, man kann nicht Architektur konsumieren, weil immer wenn man irgendwo herumgeht, sei es auf dem Land oder in der Stadt, ist man permanent mit gebauter Umwelt, mit Architektur beschäftigt und insofern kann man sich dem gar nicht entziehen und da würden wir das eben schon auch als ein Grundbedürfnis sehen und sowas wie Calatrava, ja, ist nett und bestimmt für viele auch gut anzusehen, aber das würde ich jetzt nicht als die Art von Architektur titulieren, für die wir stehen oder die für uns wichtig ist.
Zum Abschluss kommend, schön langsam, du hast vorhin einmal oder wir haben gesprochen auch über KI. Das interessiert mich tatsächlich noch vom Handwerklichen. Hilft die KI bei einem kreativen Prozess oder ist es etwas, was man Standardprozesse in der Architektur vielleicht beschleunigen hilft? Oder kann ich da eingeben, wie mal mir ein Bild oder schreib mir ein Gedicht wie Goethe? Kann ich das in der Architektur die KI auch schon fragen?
Klar könnte man das. Es wird auch zum Teil gemacht. Ehrlicherweise stehen wir da relativ am Anfang. Also wir bieten das natürlich auch an als Lehrveranstaltung bei uns. Ist klar, man muss da ja mit. Aber das sehe ich jetzt momentan noch als sehr experimentell. Nicht? Man schaut sich mal an, was kann man da eigentlich alles machen damit. Generell, und das betrifft jetzt gar nicht nur die Architektur, bin ich oder sind wir schon eher skeptisch, weil wir sagen, dass wir die Prozesse und eben diese ganzen Überlegungen, die ich jetzt versuche hier darzulegen, dass wir die bei uns Menschen halten möchten gerne. Und die KI, ich meine, was KI natürlich super kann, ist Daten verarbeiten, viel schneller zu verarbeiten, als wir Menschen das können. Da geht sehr viel um Rechnungen und so weiter. Und ich meine, da gibt's Tools, die sind, also wir würden das nicht verwenden, aber da gibt's Tools, die sind natürlich schon total hilfreich. Du kannst zum Beispiel eine Outline, ein Gebäude, einen Umfang von einem Gebäude eingeben und sagen, zeichne mir da einen Grundriss mit 3 Schlafzimmern rein. Und dann kannst du das ziehen oder strecken oder was auch immer und das rechnet mehr oder weniger in Realtime, wie das dann optimal ausschaut. Und jetzt ist es aber eben maschinengeneriert und bezieht sich immer nur auf die Daten, mit denen sie gefüttert wurden. Und wir meinen halt dann, dass die Innovation, irgendetwas Durchdachtes, irgendetwas Individuelles, was die Architektur, die Architektinnen einbringen, das geht halt dann verloren, weil es einfach eine Rechenleistung ist. Und genauso geht es auch, was jetzt die äußere Gestalt von Gebäuden betrifft, du kannst alles eingeben.
Ne? So. Ja. Zwei Fragen habe ich noch. diese zwei Fragen ist zum einen auf Linz bezogen und nochmal zurück zu diesen Lehmbauten oder Holzbauten. Wir schauen hier von dem Studio, wo wir uns befinden, im Grunde genommen in eine Richtung zum AEC. Ja? Könnte man das in anderen Materialien genauso errichten? Ginge das?
Nur das kann man in anderen Materialien nicht so errichten, weil da ist Glasfassade und offen und transparent und das
also,
da gibt es keinen anderen Baustoff, zumindest nicht die für uns jetzt so im Kanon liegen.
Mhm.
Wobei ich sagen muss, also wenn es um die architektonische Qualität geht, da bin ich jetzt beim AEC sehr entspannt. Das ist schon sehr in Ordnung. Aber wie man da umgegangen ist, einerseits mit der Architektur selber, wie das Gebäude da liegt, andererseits auch mit dem Freiraum. Man hat zum Beispiel, gab es natürlich von gewissen Anrainern dort, ne, da ist der Strom, Stadtwerkstatt und so weiter, gab es die Sorge, dass man das vorne zubaut. Und wie man da umgegangen ist, den Platz davor zu weiten, dann hinten wieder raufzugehen, vieles unten zu halten, das ist schon sehr feine Architektur. Mhm. Also da habe ich jetzt nichts dagegen. Also wir sind ja auch nicht naiv und sagen, wir müssen jetzt alles nur mehr mit Lehm bauen, sondern wo es einfach angebracht ist, wo es adäquat ist. Aber das AEC ist sicher eine gute Architektur für Linz und darüber hinaus.
Mhm. Danke. Eingangs haben wir angefangen mit einer Kurzvorstellung und du hast gesagt, dass du aus dem Müllviertel kommst. Lass uns auch so enden, mal jenseits von der Architektur. Ich kann es eh nicht hier in dieser Zeit wirklich noch detaillierter oder umfassender abfragen, aber was machst du denn in deiner Freizeit? Bist du auf Städtetourismus und schaust dir Bauwerke an oder fährst mit einem Radl durch Afrika oder bewegst dich in Oberösterreich?
Hauptsächlich bewege ich mich in Oberösterreich. Ich bin spät noch Papa geworden und wir haben drei Kinder und die fordern einem ganz schön und da ist der Bewegungsspielraum dann relativ gering. Aber klar, also man geht, wenn es Reisen gibt, dann geht man mit einem anderen Blick durch die Orte und Städte. Ich fahre auch sehr gern Rad, allerdings nicht in Afrika, sondern im Müllviertel. Ich bin passionierter Rennradfahrer und das ist genau meine Kategorie, so ein bisschen über die Hügel. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und wir leben in einem wunderbaren Land in Oberösterreich, wo auch die Berge zum Beispiel eine große Rolle spielen. Ich gehe sehr gerne mit Freunden und auch mit der Familie in die Berge ein bisschen wandern, Bergsteigen. Das ist ein sehr guter Ausgleich zur relativ, jetzt wollte ich gerade sagen, stressigen Arbeit, aber ist natürlich nicht immer stressig, sondern macht auch Freude, aber zur Arbeit an der Uni.
Sie bedanke mich für deinen Besuch und für das inspirierende Gespräch. Danke.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Danke.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.